Das Internat Nightcrawl. Entgegen allen Erwartungen ist dieses Internat nicht der Treffpunkt von glitzernden, chronisch-depressiven Vampiren oder muskelbepackten Werwölfen, sondern eher eine Ansammlung menschlicher Hinterlassenschaften und Unfälle. In Nightcrawl wird alles abgeladen, für das man keine Verwendung hat. Dass es sich hierbei um Menschen mit Gefühlen handelt, ist nicht so wichtig und eher eine Art Nebensache. Wäre das hier ein gemischtes Internat, würde es vermutlich nur so vor heimlichen Schwangerschaften und Geburten wimmeln. Die Leute hier sind frustriert und suchen Ventile, um ihren Frust abzubauen, und jeder hat so seinen eigenen Weg. Da gibt es die Typen, die alles und jeden hassen, diejenigen, die gar nichts hassen und eher einem Friedenscore gleichen, die, die ihren Frust in Sport abbauen, und die arroganten Typen, die sich für den Mittelpunkt der Erde halten, wenn es ihre Eltern schon nicht tun. Ich habe da so meinen eigenen Weg gefunden. Ich sehe das Ganze hier eher als eine Art Bewährungsprobe. Es ist wie bei Monopoly. Du sitzt im Gefängnis und musst eben eine Runde aussetzen, bis du wieder die Chance hast, weiterzumachen. Vielleicht kompensiere ich den Druck deshalb anders, indem ich mit dem einen oder anderen Typen mal im Bett lande. Das aber nur symbolisch gesehen, denn in meinem Bett landet keiner. Ich bin da ziemlich offen und der Ort dafür ist mir egal, solange es nicht mein Bett ist. Mein Name ist Toji Nikura, ich bin 19 Jahre alt und lebe seit fast 5 Jahren in Nightcrawl. Ich habe wirklich schon alle möglichen Jungs hier rein und rausgehen sehen, manche auch mit den Füßen voran, aber man gewöhnt sich an alles. Wenn man hier kein dickes Fell hat, geht man schneller drauf, was einem lieb ist, und das Ganze nennt man dann Elite-Internat und zieht den Erzeugern keine Ahnung wie viel aus der Tasche. Ich denke sowieso, dass es den Eltern egal ist, wie viel sie hierfür hinblättern müssen. Hauptsache, wir sind aus dem Weg und sie können ihr Leben einfach so weiterleben. Zumindest ist es bei meinen Eltern so. Meine Mutter kenne ich überhaupt nicht, denn die hat sich direkt nach meiner Geburt aus dem Staub gemacht, um mich nicht ertragen zu müssen. Mein Vater, der große Boss einer Softwarefirma, war sowieso nie da. Zu meinem 14. Geburtstag bekam ich das erste Geschenk von ihm. Meine Verschiffung von Tokio nach Cincinnati und den spannenden Aufenthalt im 4-Sterne-Hotel Nightcrawl. Und alles nur wegen Peggy, seiner damals 18-jährigen Freundin. Wenn ich schon daran denke, dass die Tante nur 4 Jahre älter ist als ich, wird mir schlecht. Vor allem, weil ich die Meinung vertrete, dass ich besser zu ficken bin als sie, auch wenn es in Bezug auf den eigenen Vater vermutlich ziemlich abartig klingt. Ich habe ihn seit meiner Einlieferung hierher auch weder gesehen noch gesprochen, und es ist auch nicht so, als ob er mir ab und dann mal eine Karte schicken würde. Den letzten Kontakt hatten wir, als ich ihm in einer Beileidskarte inklusive schwarzem Umschlag mitgeteilt habe, dass ihn 2 Säcke Zement und ein Trip ans Meer weniger gekostet hätten, um mich loszuwerden. So gesehen weiß ich also nicht, ob er noch tatsächlich so attraktiv aussieht, wie ich ihn in Erinnerung habe, oder ob er inzwischen dick wie eine Tonne ist und die arme, zierliche Peggy ihm durch die Villa rollen muss, wenn er zum Pool will. In einem Internat für Jungs schwul zu sein, ist übrigens gar nicht so einfach. Zumindest nicht, wenn man Wert darauf legt, dass es niemand mitbekommt, aber trotzdem seinen Spaß haben will. Ich für meinen Teil habe meine eigene Methode dazu entwickelt. Niemand, wirklich niemand, gibt in so einem Ambiente gerne zu, dass er auf Kerle und deren Vorzüge steht, was die ganze Sache für mich im Prinzip nur einfacher gestaltet. War ich also mit jemandem zugange, vollkommen egal, ob einmal oder mehrmals, steckt derjenige genauso in der Klemme wie ich, vermutlich sogar mehr. Es ist nämlich nicht so, als würde ich mich schämen, schwul zu sein. Es ist eher so, dass ich es damit meinen Intimpartnern leichter mache, sodass sie nicht seltsam angestarrt oder verdächtigt werden, schwul zu sein, nur weil sie mit mir reden, auch wenn wir am Ende doch eine Nummer schieben. Im Gegenzug dazu brauche ich mir keine Sorgen zu machen, dass mein kleines Geheimnis auffliegen und ich dadurch Stress haben könnte. Denn wer würde schon rumerzählen, ich sei schwul, wenn er nicht vernünftig begründen könnte, woher er das weiß. Und so war mein Leben perfekt. Oder zumindest so perfekt, wie es halt gerade sein konnte, abgesehen von meinem unterirdischen Notendurchschnitt, der nur noch die Fächer Computerwesen und Sport über Wasser gehalten wird. Zumindest war alles perfekt, bis ich ihm über den Weg lief, oder eher, bis er mir einfach vor die Nase gesetzt wurde. Es war ein Mittwoch, und wie jeden Mittwoch bestand die erste Stunde daraus, zu überprüfen, wer abwesend war und ob wir den Stoff der letzten Woche in unseren Köpfen behalten hatten. Ich war dabei, ein schmutziges, zerknülltes Zettelchen zu beantworten, das mir Erik an den Kopf geworfen hatte, und indem er nachfragte, ob ich heute noch Zeit für ihn hätte, denn er sei scharf. Wenn ich ehrlich bin, habe ich überhaupt nicht darauf geachtet, was unser Lehrer, der vorne am Pult stand, erzählte, weil ich viel zu sehr mit dem Zettel beschäftigt war. Erst als mein Name fiel, horchte ich auf, aber da war es schon zu spät, und der Teufel in Menschengestalt hockte sich neben mich und musterte mich mit einem Blick, der sagte, »Ich bin was Besseres als du, also warum sitzt du hier?« Eine Weile starrte ich ihn an, ehe ich seinen Blick bemerkte und meinen Arm über den Zettel legte, aber ich bildete mir ein spöttisches Aufblitzen in seinen Augen zu bemerken, was für mich nur eine Sache bestätigte. Ich hasste ihn. Seit diesem wundervollen Kennenlernen sind inzwischen fast 6 Monate vergangen und unser Verhältnis, falls man das so nennen kann, ist nicht unbedingt besser geworden. Ich hasse ihn nach wie vor und einfach alles an ihm. Wie er geht, spricht, sitzt, steht, isst, atmet, einfach alles. Im Gegenzug denke ich, dass er dasselbe für mich empfindet. Es ist dieses typische und klischeehafte erste Zusammentreffen, das man auch in so vielen Filmen sieht und man weiß sofort, ich hasse dich und werde es auch den Rest meines Lebens tun. Dabei ist es nicht einmal so, als hätten wir je miteinander geredet. Das haben wir nämlich nicht. Abgesehen von seinem nicht gerade originalen Spruch, ob die Metalldetektoren bei meinen ganzen Piercings nicht anschlagen würden und meiner Erwiderung, dass der Spruch schon lange um die Ecke sei. Das ist jetzt 2 Monate her. Warum ich das so genau weiß, weiß ich selbst nicht einmal. Im Gegensatz zu vor einem halben Jahr hat das Übel mittlerweile nicht nur ein Gesicht, sondern auch einen Namen. Kyle Jamesy, 18 Jahre alt, gebürtig in Amerika, 1,82 groß, schwarze Haare, graue Augen und einer der Typen, die ihren Frust im Sport loswerden. Ich hasse ihn immer noch. Aber das ist nicht so schlimm, denn immerhin wird er vom Rest der hier anwesenden Jungs geliebt und verehrt. Ich nehme das einfach an, weil ich bis jetzt noch niemanden getroffen habe, der meine Gefühle für ihn teilt. Außer mein Zimmergenosse Mac, der übrigens nicht wie der Computer heißt, weil er eine super Leuchte ist, sondern weil sein Vorname unaussprechlich ist und McKinsey zu lang. Mac versteht mich, zumindest behauptet er das, während er mir keine Minute später erzählt, dass ich mich da zu sehr reinsteigere. Das sagt er aber auch nur, weil er als einziger weiß, dass ich auf Kerle stehe. Dass Mr. Oberkohl eventuell den Zettel gelesen hat und es auch weiß, was ich nicht weiß, macht mich fertig. Laut Mac gibt es keinen Beweis dafür, dass der Vollpfosten es wissen könnte, aber ich traue der ganzen Sache einfach nicht, weshalb ich mich in letzter Zeit etwas von meinem Vergnügen zurückgezogen habe und auch dementsprechend gelaunt bin. Toti, hörst du mir überhaupt zu? Als ich Marvin ansehe, der mit mir in eine Musik-AG geht und seinen strafenden Blick zur Kenntnis nehme, oder was er zumindest für strafend hält, grinse ich nur schief. Nee, aber erzähl's mir einfach nochmal. Marvin rollt mit den Augen und murrt vor sich hin, während er sich durch die roten Locken auf seinem Kopf fährt. Marvin kommt aus Irland und ist der Sohn irgendeines Abgeordneten. Wieso und warum ihn seine Eltern hierher verschifft haben, darüber will er nicht reden, und ich akzeptiere das so. Trotzdem erinnert mich Marvin mit seinen roten Locken und der ständig roten Knubbelnase immer irgendwie an ein Schaf. Weshalb ich ihn auch manchmal einfach Schäfchen nenne, was ihn angeblich ziemlich aufregt. Ich nehme das allerdings nicht ernst, weil er immer lächelt, wenn ich ihn so nenne. Ich bin nicht der Typ dafür, andere glücklich zu machen, weil ich einfach zu direkt bin. Aber das heißt nicht, dass es mich nicht freut, wenn ich es doch mal hinkriege. Ich sagte, ob du dich lieber zu den anderen drüben hinsetzen willst, so wie du Kai anstarrst. Hustend, weil ich mich in meiner Cola verschluckt habe, versuche ich wieder zur Luft zu kommen, ehe ich Marvin einen meiner Mörderblicke schenke und ein abfälliges Geräusch von mir gebe. Nein, will ich nicht, und ich starre ihn nicht an. Glaub mir, das tust du. Aber es ist noch schlimmer, als ich angenommen habe, wenn du es nicht mal bemerkst. Alter, mal ehrlich, was sollte ich von dem wollen? Seinen Kopf auf einem Spieß mal ausgenommen, du spinnst doch. Murrte ich vor mich hin und drehte mein Glas mit der Cola in meinen Händen hin und her. Keine Ahnung, vielleicht das Referat, das ihr morgen abgeben müsst. Mein Gesichtsausdruck muss Brände sprechen, da Marvin das Gesicht verzieht und jetzt aussieht wie ein verzweifeltes Schaf. Du hast es nicht? Mensch, Toti, wenn du noch einmal nichts abgibst, wirst du in der Hölle schmoren. Du wirst den Nachhilfekurs am Nachmittag auch noch mitbelegen müssen, in dem auch Kai ist. Das war's mit der Musik-AG. Und außerdem, ich hab's verstanden. Vielleicht war das ein bisschen lauter als beabsichtigt, aber ich bin gerade enorm verzweifelt. Denn wie ich ein Referat von mindestens 30 Seiten über den Zweiten Weltkrieg in nur einer Nacht zusammenschustern soll, ist mir vermutlich noch ein größeres Rätsel als Marvin. Und ich hasse Rätsel. Außerdem, fährt Marvin ungerührt fort, steht er hinter dir. Wer? Frage ich, während ich mich gleichzeitig umdrehe und froh bin, weder Essen noch Trinken im Mund zu haben, da das bestimmt auf Kais neuem und babyblauen Adidas-Shirt gelandet wäre. Warum Mr. Charming auf einmal hinter mir steht, will ich lieber gar nicht wissen. Und auch wenn ich mich wirklich ernsthaft erschrocken habe, bin ich doch intelligent genug, mir nichts anmerken zu lassen, sondern mich stattdessen wieder umzudrehen und mein Glas auf Ex zu leeren, ehe ich aufstehe und meine Tasche schnappe. Bist du dir sicher, dass du das schaffst? Hakt Marvin nach und ich nicke geistesgegenwärtig einfach nur. Auch wenn ich nicht die geringste Ahnung habe, wie ich das bewerkstelligen soll. Es ist nicht so, als wäre ich dumm. Meine Intelligenz beschränkt sich einfach nur auf Computer, Musik und Sport, was ja nichts Verwerfliches ist, nur eben sehr nachteilig. Da flirtet er erst mit mir und jetzt werde ich eiskalt abserviert, ruft Kai zu seinem Tisch hinüber, während ich an ihm vorbeigehe, um zu meinem Zimmer zu kommen. Mit dir flirten? Nie im Leben, kontere ich trotzdem über die Schulter, während ich ihm den Mittelfinger zeige und im Flur verschwinde. Und ich bin mir sicher, er weiß es. Er weiß, dass ich auf Kerle und diverse andere Dinge stehe. Oder aber er hat nicht die geringste Ahnung, das gerade war einfach nur Zufall, weil ihm nichts Besseres eingefallen ist, um mir auf den Sack zu gehen. Auf dem Weg zu meinem Zimmer hatte ich eigentlich beschlossen, Mac davon zu erzählen. Auch wenn dieser mir nur wieder sagen würde, ich würde mich dazu sehr reinsteigern. Aber mit irgendwem musste ich wohl übel darüber reden, wenn ich keine Lust hatte, nächste Zeit ein Tagebuch anzufangen und meine Memorien niederzuschreiben, auf das sie jeder Pfosten lesen konnte, der sie in die Finger bekam. Dummerweise war Mac nicht da, und auf meinem Bett fand ich auch lediglich einen Zettel mit den Worten, könnte spät werden, warte nicht auf mich, Mac. Also nicht nur, dass sich das für mich liest wie ein Zettel, den eine liebende Ehefrau hinterlassen hat, frage ich mich seitdem, was mit warte nicht auf mich gemeint ist, denn ich habe doch nie auf Mac gewartet, selbst dann nicht, wenn er mich darum gebeten hat. Während ich also wenigstens versuchen sollte, so etwas wie ein Referat zustande zu bekommen, denke ich darüber nach, was Mac mit dem komischen Zettel gemeint hat und ob der Teufel nun weiß, dass ich schwul bin oder eben nicht. Vielleicht weiß er es wirklich nicht und Mac hat ein einziges Mal in seinem Leben recht und ich steigere mich zu sehr in die Sache rein. Könnte ja sein. Ich bin nicht gerade eine ruhige Person. Die meiste Zeit bin ich aufbrausend und laut und Geduld habe ich ebenfalls nur begrenzt. Also vielleicht sehe ich einfach nur schon Gespenster. Praktisch wäre es natürlich, wenn ich richtige Gespenster sehen könnte und mir Hitler persönlich vom Krieg erzählen würde. Dann müsste ich mich nicht durch ganz Google inklusive Geschichtsbuch arbeiten. Andererseits will ich den Typen gar nicht in meinem Zimmer haben, also ist es wohl ganz gut, dass ich keine Geister sehen kann. Wenn ich so auf die Uhr schaue, bin ich mir sicher, dass ich ein Jahr länger diesen Luxus frönen darf, den mir Nightcrawl zur Verfügung stellt, denn ich werde definitiv durchfallen. Es ist kurz nach 11 und ich habe außer der Überschrift nicht einen einzigen Satz zustande gebracht. Erstens, weil ich in Referaten wirklich dumm wie ein Meter Feldweg bin und zweitens, weil ich gar nicht weiß, womit ich anfangen soll. Das ist wie, wenn man von mir verlangt, mein Zimmer aufzuräumen. Ich laufe planlos durch die Gegend, weil ich mich nie entscheiden kann, wo ich anfangen muss, und das Ganze endet dann in einem mittelschweren Chaos. Als es an der Tür klopft, ignoriere ich es zuerst. Mac ist nicht da und ich habe keine Lust, gestört zu werden, auch wenn ich nichts wirklich Sinnvolles produziere. Aber nachdem das Geklopfe, wer auch immer diese Geduld hat, auch nach 5 Minuten nicht aufhört, stehe ich doch auf und stampfe geräuschvoll zur Tür, die ich mit einem »Was ist denn?« aufreiße, ehe ich beschließe, die Klappe zu halten und mein Gegenüber eine Weile anstarre, ehe ich lächle und ihm die Tür vor der Nase wieder schließe. Auf dem Weg zum Schreibtisch schüttle ich kurz lachend den Kopf, weil mir dieses Referat anscheinend wirklich den letzten Nerv raubt, wenn ich mir jetzt schon einbilde, dass Mr. Obercool Kai vor der Tür steht. 2 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten, 13 Minuten. Ich werde mit diesem Referat niemals fertig, wenn ich immer noch keinen einzigen Satz zustande gebracht habe. Also werde ich diesen verdammten Zusatzkurs belegen müssen, auch wenn ich die geringste Lust darauf habe. Ach, leckt mich, rufe ich aus, während ich mich in meinem Schreibtischstuhl nach hinten fallen lasse und an die Decke starre. Nein, danke. Ertönt es hinter mir, ehe sich ein Gesicht über meins schiebt und mein Kopf vor Schreck nach vorne schießt, was mit einem dumpfen Geräusch belohnt wird, während ich vor Schmerz das Gesicht verziehe.